Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Kevin Rubin-Raimi und heute mit dabei Sebastian Stang, CRO von Magnolia. Hi Sebastian.
Servus.
Das ist super. Also ich freue mich mega, dass wir heute hier sind und zwar aus verschiedensten Gründen. Zum einen haben wir eine Partnerschaft, auch durch Interactive Tools, die ja mit zu uns jetzt zusammengewachsen sind.
Ja.
Aber ich kenne Magnolia bestimmt schon 15 Jahre durch eine Partnerschaft mit der IBM.
Ja, also, genau.
Richtig lange her. Insofern freue ich mich umso mehr, dich hier zu begrüßen zu können. Stell doch mal dich und ein bisschen die Magnolia vor und dann tauchen wir in die Tiefe der Content-Welt ab.
Ja, genau. Zu mir, Sebastian Stang, gebürtiger Badener, komme aus Freiburg im Breisgau, wohne da schon mein ganzes Leben. Bin seit 14 Jahren bei der Magnolia, verantworte da den Bereich Revenue, also ganze Go-to-Market-Motion mit Sales, Partner und Custom Success. Zu Magnolia, wir kommen aus dem klassischen Content Management und das hat sich auch ein bisschen transformiert. Heutzutage nennt man das DXP. Mhm. Da sind sich auch noch nicht alle so sicher.
Können wir gleich auch nochmal einsteigen.
Genau. Was ist DXP? Wo kommt das eigentlich her? Genau. Wir haben so um die 500 Kunden, agieren weltweit. Headquarters in Basel, in der Schweiz. Haben aber auch einen Sitz in den USA und auch in Singapur. Und bedienen große Kunden wie die BASF, wir arbeiten für Aldi, wir arbeiten in Deutschland sicher für die Website, die jeder kennt, bahn.de, darf man gar nicht so laut sagen, ist so ein bisschen bekannt. Wir machen viel im klassischen B2B, Mittelstand, Hidden Champions, aber auch Insurance, Banking, weltweit sind alles unsere Kunden.
B2B, ne?
Das ist ja also hauptsächlich B2B, aber wir haben auch ein paar E-Commerce-Brands, Kick, Aldi, Dena, in UK, Sainsbury, Tesco, also die dann auch mit uns da das Geschäft machen. Ja, aber B2B ist schon unser stärkstes Segment.
Na dann, bevor wir eigentlich auf das eigentliche Thema gehen, DXP. Ja. Und zwar, warum ist das ein Thema? Wie einige ja wissen, die Interactive Tools wird auf die Synergy verschmolzen. Ja. Wir haben das Logo wird sich gerade ein bisschen ändern. Wir diskutieren natürlich auch, was schreiben wir auf unsere eigene Webseite, welche Leistung wir haben. Große Diskussion, aber das Wort DXP ist natürlich wichtig. Was versteht man drunter? Und vielleicht können wir da mal kurz einsteigen.
Ja, wir können da sehr gerne drüber reden. Also wo kommt es her? Also ja. Ich gebe mal vielleicht eine Stufe zurück. Historisch. DXP, Digital Experience Platform, wurde eigentlich erfunden von Gartner. Und der Hintergrund war, dass es diesen Web-Content-Management-Quadranten gab.
Ja.
Da war aber keine Innovation mehr. Also da waren die Player, Adobe, Sitecore und das war halt alles auf Content Management ausgelegt. Und da ist nichts passiert an Innovation, ja. Weil Content Management ist jetzt nicht so disrupting. Das ist halt Content Management. Und dann wurde das Thema der Gartner neu definiert von ihren Analysten und dann kam das Thema DXP. Im gewissen Sinne macht es jetzt auch Sinn. Anfangs hat es mehr Verwirrung. Was ist eigentlich so der Grundthema einer DXP? Eine DXP soll den digitalen Kanal orchestrieren können. Okay. Und eine DXP ist nicht ein Stück Software, sondern meistens ist eine DXP ein Zusammenschluss aus mehreren Softwarestücken, wobei die Content-Orchestrierung und die Orchestrierung der einzelnen digitalen Channels im Vordergrund steht. Wo geht das so ein bisschen hin? Du hast eben ein Product Information, ein PIM, du hast ein DAM, du hast ein E-Commerce, überall liegen Daten und ich, der Marketer oder der Corporate Communication, möchte meine Channels bespielen und dafür brauche ich ein Tool. Und deswegen kommt so das Thema Content, weil das immer irgendwie der Zwischenlayer war, der alles verbunden hat und so sprechen wir jetzt von DXP. Da gibt es nochmal den Unterschied zwischen die großen Player, Adobe, die alles aus einem Stack dir liefern können. Oder eben diesen Best-of-Breed-Composable-Approach. Wir kommen jetzt eher aus dem klassischen CMS-Geschäft, aber haben schon immer ein sehr starkes Integration-Framework gehabt.
Das heißt,
für uns ist eigentlich Plug-and-Play, da kommt irgendwie ein DAM, da kommt ein PIM, was auch immer, rein und fertig. Und die Zukunft geht halt hin, wir sind der Orchestrierungslayer mit der Human in the Loop plus AI, die dann sämtliche Touchpoints, Kanäle bespielen kann.
Also ich frage da so genau nach, weil das verstehe ich und DXP wird ja auch häufig von anderen Marktbegleitern verwendet, die im Content-Umfeld sind.
Genau.
Die Commerce-Fraktion, nenne ich es mal, die sagt nicht unbedingt DXP.
Nee.
Das finde ich so witzig. Und wenn ich dann, also gar nicht von uns gucke, sondern von was will der, also will der Fisch, was will der Kunde von uns? Mit welchem Begriff arbeitet er? Und da arbeiten wir uns eigentlich gerade ab. Ist es DXP, ist es ein anderer, was ist die Kundensprache? Aber ich glaube, das ist noch nicht angekommen.
Nee, das dauert auch noch. Also eine DXP zum Beispiel, jetzt wo, wie wir das sehen, eine DXP muss gewisse Grundfunktionalitäten haben. Und eine DXP hat immer eine Hauptkomponente, das ist das CMS oder das Headless CMS. Das ist ein Grundbaustein. Mhm. Ohne dieses Content Management wird es nicht gehen. Headless oder nicht Headless, das ist einfach eine Methode. Ja. Ja. Genau. Und beim Commerce ist es aber so, dass Commerce ist immer losgelöst, weil was macht Commerce? Commerce macht dir den Checkout, die Produkte, und das macht dir aber nicht die digitale Experience, weil die Experience baust du mit einer DXP, und deswegen gibt es da immer so, wie viel kann ich denn mit einem Shop machen? Ein Shop liefert schon sehr viel out of the box mit, ja. Aber wenn ich echte Experience bauen will, brauche ich immer noch das on the top. Und da gibt's natürlich jetzt, ja, das kann auch ein Headless CMS sein. Im Ende /DXP, so what, ja.
Ja. Ja. Ja, oder halt noch weitergedacht, dann hast du Services, die du neu gestaltest.
Ja.
Die gehören da ja auch rein, das ist ja auch eine Digital Experience. Und die machst du dann vielleicht noch mit anderen Partnern. So wie du es gesagt hast, es ist mehr, ne?
Ja, also eben, es
ist eigentlich... Aber der Begriff ist doch nicht... Der ist für uns klar. Für uns,
ja, eine DXP ist aber, also wir sind eigentlich keine Digital Experience Plattform. Wir sind nur ein Teil davon, und jeder Kunde baut sich seine eigene Plattform eigentlich zusammen. Und deswegen ist es so irreführend, keiner weiß es, wo es hingeht. Und jetzt nochmal hier, wir machen ja ein bisschen Inside Talk. Selbst Gartner hat den DXP jetzt verschoben um ein Jahr, hat komplett neue Analysten reingebracht, weil für die diese Definition einer DXP ist auch immer moving. Ja, also die wissen selber nicht genau, wie sie...
Nicht das Thema.
Nee, auch die Gartner und die und Forrester haben genau dasselbe. Ja.
Super. Ja, quasi, war das schon mal Pre-Talk, aber super Überleitung. Mit AI verändert sich ja vieles. Ne? Auch die Content-Erstellung verändert sich ja drastisch. Klar, es gibt Sachen, da gehen die Menschen drüber, die haben bestimmte Abläufe, aber vieles verändert sich. Und wir machen gerade auch ein Replatforming. Und erstellen die Texte alle neu. Das machen wir mit Lord, haben wir das jetzt gemacht. In dem Zuge haben wir auch in dem Merger gesagt, wir haben in der Serviceansprache von du auf sie. Wir ändern von du auf sie, weil wir einfach ein bisschen erwachsener werden. Aber nicht überall in der Ansprache jetzt hier bleibst du, weil es auch einfach das Normale ist. Aber wenn man sie noch nicht kennt, Service haben wir gesagt sie. Knopfdruck geändert. Aber wir waren immer in Knorr oder wir waren einfach in einem anderen Tool. Und da war so die Frage, das ist wahrscheinlich was auch in die CMS-Systeme gehört, oder? Also, ich versuche jetzt was rauszukitzeln bei euch, wie ihr das seht und wohin ihr geht.
Das ist genau die Challenge. Also, das ist genau die Challenge. Wir können schon immer Content.
Ja.
Und wie läuft das? Copy-Paste. Jeder geht in die AI, Copy-Paste. Also, was ist die Challenge? Diese Content-Erstellung, Workflows mit AI ins CMS zu bringen. Das haben wir jetzt gebaut auf verschiedenen Ebenen. Natürlich hat wieder jeder Kunde seine eigenen Workflows, seine eigenen Prozesse. Und das ist eigentlich, wo wir gerade bei vielen Kunden so den Ansatzpunkt sehen. Aber, und das kennen wir aus der deutschen Wirtschaft, da ist alles sehr langsam. Die gibt es seit 15 Jahren, die sind alle mit Compliance geklärt, und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, hey, wir können hier mit einem Knopfdruck ein Bild generieren und AI und die Texte, wir können sie automatisch übersetzen lassen, dann kannst du sie direkt publizieren. Ja. Da kommt immer direkt mal so ein, oh wow. Das
super.
Ja, und du brauchst sehr viel, und ist jetzt auch, deswegen brauchen wir auch starke Partner wie ihr, die eigentlich so eine Adoption beim Kunden, denen das aufzeigen. Ja, also auch die Beratung machen von, okay, wir haben deinen Content-Workflow verstanden, so war das. Und wir nehmen das jetzt und integrieren das in das neue Setup mit Magnolia, ja, oder in den Workflow rein. So, das ist, wo wir viel Fragezeichen bei den Kunden gerade sehen. Die Erwartung, und jetzt kommt wieder das andere, die Erwartung ist aber, dass es ja sowieso alles gehen muss. Ja, also die Erwartung ist, das muss ja alles gehen.
Ja.
Das Doing und dann wirklich die echte Adoption, die findet noch gar nicht statt. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema so Token Economy und so weiter. Wir müssen ja diese LLMs auch bei uns integrieren. Da fahren wir natürlich einen Ansatz, weil wir viele B2B Unternehmen haben. Die haben alle einen gewissen Compliance-Prozess schon durch und sagen, wir haben uns auf ChatGPT, wir arbeiten mit Claude, wir arbeiten mit wem auch immer. Und deswegen bringen die meistens ihr eigenes LLM mit. Das ist schon mal ein Benefit. Also wir sagen jetzt nicht, du bei uns ist immer ChatGPT und du kannst eigentlich jedes verwenden, was du willst. Diese Flexibilität musst du aktuell noch mitbringen. Wirklich der kleinste Teil erwartet, dass schon ein Übersetzungsworkflow out of the box integriert ist. Da sagen die auch, wir nutzen DeepL oder wir nutzen Across. So. Und das ist eigentlich das, wo es drum geht, was gemeistert werden muss. Und das können natürlich wir als Softwarehersteller nicht alleine. Wir bauen das Framework, wir bauen die Integrationsfähigkeit. Aber jetzt gerade ihr als Synergy, ihr als Partner, ihr müsst das zum Kunden tragen und eigentlich dann dort. Und das ist halt ein breites Thema. Das sehen ganz viele noch nicht.
Ja. Wir haben ja auch ein Tool sogar dafür. Das liest die bestehenden Texte aus und die Informationsstruktur mappt das auf die neue gewünschte, die du wie auch immer erstellt hast, um zu gucken, wo habe ich schon Inhalte? Welche Inhalte passen auch zur neuen Struktur? Also nicht nur, weil du einen Service A beschreibst, passt er ja auch auf der neuen System oder beziehungsweise auf dem neuen Look and Feel, wie es sein soll. Und wo musst du noch reinarbeiten und wo trifft es Qualitätskriterien nicht? Das wird automatisch ausgelesen und dann kannst du selber noch sagen, okay, jetzt generieren wir fürs Restliche die Texte und matchst die dagegen.
Genau.
Und dann packst du es rein. Aber das, woran ich denke, ist halt der Schritt eigentlich danach. Warum machen das Kunden A, wenn sie sagen, ich wechsle die Plattform, ich mache ein neues Refresh, das Design. Oder aber, wenn sie sagen, ich gehe in ein neues Land. Und das dann so schnell wie möglich. Also, dass man dann sagt, okay, ich gehe in ein neues Land, muss es neu launchen. Das auf Knopfdruck. Also mal ganz übertrieben.
Das ist ja die Anforderung der meisten unserer Kunden. Das sind auch meistens internationale Unternehmen, die dann eben diesen einen Master, also erstmal schneller erstellen wie sonst. Ja. Und dann fangen sie an auszurollen in die unterschiedlichen Märkte. Und ich sehe das ja jetzt noch bei unseren Kunden. Und vor allen Dingen bei E-Commerce-Playern ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Die sind nochmal wesentlich langsamer. Die fangen hier in einem Kernmarkt an oder meistens nicht der stärkste Markt und adaptieren dann langsam in die anderen Märkte. Während ich jetzt manchmal so Maschinenbauer sehe oder so, die halt natürlich Service-Units in 80 anderen Ländern haben, die sind da viel schneller zum Teil unterwegs. Und das Gute ist, sie können dann zum Teil natürlich auch dadurch, also zwei Wege. Erstens immer, sie können das Team im Markt schneller enablen, aber auch supporten durch diese neuen AI-Prozesse. Und das sehen wir, alle reden drüber. Nochmal ein Schritt zurück, wie mit Personalisierung vor 10 Jahren. Alle wollten personalisieren.
Das kommt jetzt eigentlich erst, finde ich.
Hyper-Personalisierung,
ich dachte, was stehe nicht.
Ja, also oder? Und es ist in aller Munde, wir sind voll am Hype-Circle oben angekommen. Die Adoption wird so ein bisschen wie beim Mobile Phone oder wie bei allem. Es wird einfach noch ein bisschen dauern und das ist nicht ganz so schnell, wie sich das alle vorstellen. Technisch muss man aber sagen, ist alles schon da.
Das geht viel schneller.
Ja, also wir sind ready, wir können loslegen. Ja. That's it. Ja.
So, ein bisschen als abschließende Frage. Viele sagen, du musst ja nicht mehr SEO, sondern Geo machen.
Ja.
Ich setze mal ein bisschen übertrieben, nur weil was Neues kommt, heißt ja nicht, dass alles dann sofort wegbricht, aber Geo ist schon auch ein Thema. Wie würdest du sagen, müsste man sinnvoll damit jetzt umgehen? Und wie viel Zeit soll man wirklich investieren? Wie unterstützt ihr eure Kunden in dem
Umfeld? Also eben, wir haben auch so ein Modul, das hilft dir automatisch, deine Texte halt geo-optimiert aufzuschreiben. Das sind nicht nur Texte, sondern es ist natürlich auch ein bisschen Doing hinten in den ganzen anderen Mechanismen, Keywords, Meta-Descriptions und so weiter. Das checkt es eigentlich wie bei SEO auch schon. Es ist ein großer Hype, alle wollen dabei sein. Ich würde mal sagen, und ich war jetzt auch gerade beim Pip Glöckner, 1% der Leute klickt in diesen AI-Overviews auf den nächsten führenden Link und der Traffic wird immer weiter sinken. Wenn du jetzt ein Spezial Manufacturer für irgendwelche super Sonderteile bist und der Einkäufer gibt es ein bei Google und findet es dann oben, dann wird er relativ schnell auf deine Seite kommen und deswegen sollte deine Seite... ich glaube gerade so im Bereich B2C und so weiter ist es so ein bisschen overhyped, meiner Meinung nach. Es wird unterstützt, aber es ist nochmal back to personalization. Es ist auch der Hype. Ja. Man kann Kunden davon... es ist auch schon da, es ist alles dabei. aber übertreib's nicht. Ja.
Das mit Geo, genau, alles immer rein, aber nehmen wir mal Personalisierung. Jetzt kommen wir aus meiner Sicht erst wirklich an den Punkt zu sagen, nehmen wir mal wir als Timetrack-Gruppe. Wir haben ja Einkäufer, wir haben die Line-of-Business-Leiter, wir haben die IT, wir haben den CIO, wir haben dann aber auch derjenige, der das Projekt macht. Das sind ja unsere Kunden raus, die wir auch alle im CRM haben. Wenn wir Newsletter rausschicken, kommen alle das Gleiche. So, macht keinen Sinn. Für alle Kundengruppen was zu erstellen, war viel zu aufwendig.
Ja.
Okay, machst du 3 Kundengruppen oder 5. Wir haben 9 Marken und ich sag mal 6 Ebenen. Und in den Markt bestimmt auch noch 3 bis 5 unterschiedliche Themenfelder. Das ist eine riesen Matrix. Jetzt würde ich sagen, hast du wirklich die Tools an der Hand, mit Claude zu sagen, generiere mir einmal im Monat Best of News, die kuratierst du noch mit dem Aufwand, den du sonst für einen Newsletter hast.
Absolut, ja. Bin ich voll bei dir und das sehe ich genauso. Also es wird einfach für uns, der Effizienzgewinn wird massiv und jetzt gerade bei euch und eben auch, du bist ein Mittelständler, du hast unterschiedliche Länder, manche Produkte gibt es da nicht. Du wirst viel einfacher genau targeten können.
Ja.
Brauchst du dann wieder auch die richtigen Tools, aber da wird die Reise hingehen und ich bin auch voll deiner Meinung, das geht jetzt erst los. Ja. Und am Ende wird es eben enden in Hyperpersonalisierung. Die AI wird ja die Zeit automatisch erstellen, je nachdem, was du für irgendwelche Cookies oder Data hast. Genau, und da wird es hingehen. Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ja. Das
ist ein mega Schlusswort auch. Es fängt jetzt erst an, keiner hat was erfasst. Das glaube ich nämlich auch.
Ja,
ja. Ich habe natürlich immer so ein Fear of Missing Out. Geht mir schon so. Und so die eine oder andere Nacht habe ich schon verbracht. Aber de facto sieht man auch, das geht auch 1-2 Wochen noch und dann kontinuierlich darauf vorbereiten.
Auf jeden Fall.
Ja.
Super.
Sebastian, danke, dass du da warst.
Danke dir, ja,
und
für die Einladung.
Ja, auch weiterhin eine tolle Partnerschaft.
Ja.
Und wenn ihr Fragen an Sebastian habt, zu dem, was Sebastian gesagt hat, oder auch an Magnolia, unten posten, direkt anschreiben. Und
auf LinkedIn adden.
Genau, und auf LinkedIn adden. Total wichtig.
Alles klar.
Danke euch.
Danke. Danke. Dir. Danke.